Opera Australia feiert derzeit so etwas wie ein Verdi-Festival. In einer Co-Produktion mit der Mailänder Scala kamen im vergangenen Monat die zwei Verdi-Opern Aida und Ernani auf die Bühne. Nun ist eine dritte Inszenierung, Attila, an der Reihe. Die Proben laufen auf Hochtouren für den Eröffnungsabend im Sydney Opera House am Donnerstag, dem 29. Juni. In allen drei Opern mit dabei ist der in Berlin ansässige russische Opernsänger Alexander Vinogradov. Er singt in Verdis Attila die Titelrolle, der Hunnenkönig Attila, der Mitte des 5. Jahrhunderts mit seinem Heer die italienische Stadt Aquileia erobert, seinen Herrscher tötet, sich in dessen Tochter verliebt und von ihr schließlich im letzten Akt erstochen wird, wie sich gehört in einer Oper. Nun, ich hatte das Glück, mit Alexander Vinogradov zwischen den Proben zu sprechen. Herr Vinogradov, Sie sind einer der wenigen Menschen aus Deutschland, die in jüngster Zeit in unser Land hereingelassen wurden. Umso mehr möchte ich Sie willkommen heißen.
Vielen Dank, das freut mich unglaublich, weil ja natürlich die Zeit war nicht so einfach und hier reisen zu dürfen ist wirklich ein Privileg.
Sie waren ja bereits im vergangenen Monat in Melbourne in Verdis anderen zwei Opern, Aida und Ernani. Das heißt also, Sie sind schon früher angekommen in Australien. Also wann genau und wie umständlich oder einfach war die Reise?
Ja, die Reise war ja eigentlich ganz gut. Ich bin am 10. April angekommen und dann musste ich natürlich die 2 Wochen Quarantäne verbringen in einem relativ schönen Hotel. Ja, aber natürlich, ich habe nur gesagt, dass vielleicht wäre mir ein Gefängnis doch lieber, weil da hat man wenigstens eine Stunde, eine Stunde draußen zu verbringen während des Tages. Weil das schlägt schon an alles ein. Erster Tag nach meiner Entlassung, nach der Quarantäne. Ich war in eine halbe Stunde draußen. Es war so, auf Englisch würde es heißen, Central Overload. Also was, dass ich einfach die Sonne auf der Haut fühlen konnte und ein bisschen Wind. Es war mir schon zu viel.
Sie gehören ja eigentlich zu einer Risikogruppe als Opernsänger, weil Sie ja Ihre Stimme gebrauchen. Das heißt, also in Hotels wurde Ihnen das Singen untersagt. Durften Sie überhaupt proben?
Nein, ich durfte. Ich muss zugeben, da bin ich nicht, weil ich faul bin, aber ich brauche, um mich einfach fit zu halten, ungefähr 10, 15 Minuten am Tag so ein bisschen Übungen zu machen. So kann ich einfach fit bleiben. Ich muss nicht mehr üben, um mich in Form zu halten. Wenn ich dann übe oder was lerne, natürlich muss das mehr sein. Aber im Hotel habe ich wirklich so 10, 15 Minuten am Tag ein bisschen meine Übungen gemacht und das hat gereicht. Ich habe mir da auch eine Fahrrad gemietet, schon der war im Raum, damit ich mich ein bisschen austoben kann. Meine Yogamatte war dabei, aber das ersetzt ja kein frische Luft leider.
Ich hoffe ja, es kam keine Reklamationen von Nachbarn, wenn Sie dann Ihre Stimme erprobt haben.
Nee, die Kinder nebenan, die waren sowieso lauter.
Okay. Wie ist es überhaupt zu dem Engagement für die drei Operninszenierungen hier in Australien gekommen?
Normalerweise bin ich ja Gott sei Dank ausgebucht, ein paar Jahre im Voraus. Und es war auch für 2021 der Fall. Allerdings, als die Engagements ein nach dem anderen dann gekündigt wurden, im Dezember, denke ich, 20, hat sich die Oper Australia gemeldet und gefragt, ob ich dann für eine oder andere Produktion zur Verfügung stehe. Und ich habe gesagt, ja, alles, mein Kalender ist leer. Lassen wir uns dann was ausdenken. Und dann haben wir das ausgemacht, dass ich im Melbourne Saison teilnehme mit beiden Opern, mit Aida und Ernani. Und dann mache noch in Sydney die Attila. Und für mich ist es auch wunderschön, weil ich letzter Zeit mehr und mehr Verdi singe und irgendwie Es passt mir ganz gut. Ich bin ganz glücklich, wenn ich Verdi singen darf.
Macht es einen Unterschied? Also wenn man jetzt dreimal hintereinander in Verdi-Opern auftritt, Verdi ist ja bekannt für seine ganz dramatischen Opern. Also manche beschimpfen es sogar als schnulzig, aber es ist sehr leidenschaftlich, das Ganze. Ist das eine größere Herausforderung, wenn man jetzt nur leidenschaftlich sein muss, monatelang?
Gute Frage. Ich habe leider keine Antwort. Ich genieße es sehr. Ich finde, dass Verdi-Art, den Text mit Musikausdruck zu verbinden, ist eigentlich für mich persönlich die perfekte Balance. Weil das, was früher war, also Belcanto, da spielte Text untergeordnete Rolle. Und was später kam, da hat den Text auf sich zu viel Aufmerksamkeit zugezogen. Für mich ist Verdi dieser goldene Punkt, wo Text mit Musik wirklich perfekt balanciert sind.
Sie stecken ja jetzt mitten in den Proben zu Verdis Attila. Sie singen die Hauptrolle, Attila, der König der Hunnen. Und Sie wissen jetzt schon, dass er die Inszenierung nicht überleben wird. Also, was für einen Menschen sehen Sie in Attila und wie bereiten Sie sich darauf vor?
Ah, das finde ich wirklich ganz interessant, weil normalerweise man fragt mich, wie sie spielen den Barbaren. Allerdings, so wie Verdi die Rolle geschrieben hat, ist er ja eigentlich der einzige noble Figur in der Oper, weil andere ihm hintergehen und dann im Komplott ihm einfach töten. Und das wird für mich natürlich eine interessante Frage. Also das Konzept von überhaupt Nobilität, der geht dann Hand in Hand mit alten Werten, die heute schon so alt sind, ja? Aber die sind mir unglaublich sympathisch. Also die Konzept der Ehre. Und Respekt gegeneinander. Und Attila ist der Charakter, der sehr viel Respekt gegen seinen Gegner Ezio zum Beispiel hat und sich sehr respektvoll mit dem umgeht. Und ja, und es tut schon weh zu sehen, dass eigentlich dieser Umgang mit Leuten sich nicht immer auszahlt.
Aber macht es für Sie einen Unterschied oder macht es für Sie leichter, diese Rolle zu spielen, wenn Sie auch positive Züge sehen in einem Charakter? Ich kenne jetzt die geschichtliche Figur Attilas nicht sehr gut, aber wie Sie auch erwähnt haben, viele sehen in ihm einen Barbaren. Aber wenn Sie versuchen, ein paar positive Aspekte herauszuschälen, macht das es für Sie einfacher? Können Sie sich mit ihm sympathisieren?
So ein alter Schauspielertrick. Wenn du einen Bösewicht spielst, suche, wo er gut ist. Und wenn du eine gute Figur spielst, suche, wo der böse ist. Das macht die Figur dann dreidimensionell. Das gibt, aber für mich wichtiger ist eine volle Persönlichkeit zu präsentieren. Also es gibt schon Inszenierungen, wo, sagen wir so, eine schematische, karikaturische manchmal auch Spielart gefragt wird. Allerdings bei dieser Inszenierung, da finden sich richtige, lebendige Figuren auf die Bühne. Und für mich ist es wichtig, schon mein Personage, mein Charakter wirklich möglichst voll auszuleben auf die Bühne, wenn das klappt.
Ich möchte auf Ihren Werdegang als Musiker, als Opernsänger eingehen jetzt. Also, wann hat Ihre musikalische Karriere begonnen? Ich sehe aus einem Wikipedia-Eintrag, dass Sie erst Physik und Mathematik studiert hatten, bevor Sie sich für ein Gesangsstudium am Moskauer Konservatorium entschieden.
Fast. Eigentlich habe ich mit Musik angefangen von ganz klein an, weil meine Mutter war Musikprofessorin und Lehrerin auch. Und ich habe auch in unserem Kreis waren alle Kinder spielten Instrumenten und die Eltern und bei jedem Feier wurde musiziert und gesungen. Das war Teil des Lebens. Dafür bin ich auch Sowjetunion dankbar. Es war sehr verbreitet da. Ich muss sagen, in Moskau wenigstens, da Anfang 80er Jahre. Musik war Teil des täglichen Lebens. Und dann später natürlich, als ich Teenager geworden war, habe ich andere Interessen im Leben gehabt und mit Musik aufgehört kurz. Aber ich sage ständig in irgendeine Chören. Ich bin in einem Synagogechor angefangen, dann als nach dem Stimmbruch und dann in einem orthodoxen Chor in die Kirche. Und dann später schon mit Studium angefangen und so weiter. Aber in Zwischenzeit habe ich dann Physik und Mathematik studiert, um mich einfach irgendwie zu beschäftigen, weil die Schule sonst zu langweilig war.
Aha. Also könnten Sie jetzt, wenn Sie sich entscheiden, ich will jetzt nicht mehr singen, könnten Sie jetzt Physiker oder Mathematiker sein?
Nein, dafür war ich nicht gut genug.
Und das hat keine Vorteile gebracht für Ihre Sängerkarriere, Physik und Mathematik?
Um ehrlich zu sein, ich denke, das hat mir sehr viel gebracht. Das Mathematik- und Physikstudium hat mich sehr herausgefordert. Und ich musste lernen, eigentlich, wie man etwas lernt. Und das ist etwas, das ich eigentlich als wichtigste Aufgabe der Schulzeit empfinde. Nicht die Information, nicht den Lernzeug einfach auswendig zu lernen, sondern dem Kind beizubringen, wie er dann etwas lernt und auch den Geschmack dafür zu geben. Und da habe ich Glück gehabt. Ich hatte sehr gute Lehrer gehabt, die auch mich infiziert haben mit also ich habe in diesem Alter, so als ich Teenager war, habe ich schon verstanden, wie viel Spaß es macht, etwas zu lernen. Und das macht mir auch heute noch sehr viel Spaß.
Ich hoffe, dass möglichst viele Teenager jetzt das gehört haben, dass Lernen eigentlich Spaß macht und sich davon inspirieren lassen. Herr Winogradov, Sie singen Bass, das muss ich ja wahrscheinlich gar nicht sagen, das hört man. Entsprechende Titelrollen aber sind in populären Opern eher dünn gesät. Also besteht eine große Konkurrenz und wie schwierig ist es, eine Rolle zu ergattern?
Weiß ich nicht. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich bin seit über 20 Jahren auf meinem Bühnengang und ja, ich stecke voll im Geschäft. Normalerweise natürlich, wenn jetzt mit Pandemie der Markt kleiner wird, wird das für uns alle schwieriger werden, weil ich glaube eigentlich nicht so an Wettbewerb, weil in unserer Branche. Ich hoffe auch, aber ich habe auch das Gefühl, dass es wird ein bisschen anders gecastet. Also man hat schon eine Vorstellung für Persönlichkeit auf bestimmtem Niveau. Ich sage, wenn es geht um 10 Euro oder 1 Euro, aber wenn man, sagen wir so, dann zwischen 9 oder 11 Euro entscheiden muss, da geht man wirklich mit der Vorstellung, was ich eigentlich möchte. Und da hoffe ich, konnte ich mir in den Jahren schon, sagen wir so, mich genug präsentieren und man kennt, wer ich bin und ob man mich will oder nicht.
Ich spreche mit dem russischen Opernsänger Alexander Winogradov. Er singt die Titelrolle des Hunnenkönigs Attila in Verdis gleichnamiger Oper im Sydney Opera House ab Donnerstag nächste Woche. Herr Winogradov, Sie sind in Moskau geboren und aufgewachsen und leben heute in Berlin. Wann sind Sie dort angekommen und was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?
Ich lebe ja seit 2001 in Berlin. Also jetzt 20 Jahre her ist es. Und Herr Barenboim hat mich eigentlich nach Berlin eingeladen. Er ist heute noch Generalmusikdirektor von der Staatsoper unter den Linden. Und ich habe für ihn vorgesungen, gegen 1999 wahrscheinlich oder 2000. Und er hat mir eine Stelle angeboten in Ensemble von der Staatsoper. Ich war damals sehr jung und für mich war es ein Riesenschritt, ein Riesensprung. Ich habe es dankend angenommen und da hat eigentlich meine westliche Karriere angefangen.
Eine einfache Antwort. Was uns jetzt interessiert, also vor allem hier die Deutschsprachigen in Australien, wie lebt es sich in Berlin? Wie gefällt Ihnen die Stadt?
Ich mag Berlin sehr. Es ist, ich würde sagen, Entschuldigung, das ist am wenigsten deutschen Stadt der Deutschland. In dem Sinne, dass da sind so viele Kulturen gemischt, dass auch, dass man muss sich wirklich nicht anpassen. Es ist ein sehr toleranter Stadt, das natürlich jetzt über verschiedene Phasen durchgeht, aber das hat mit dem ganzen Weg von Deutschland auch zu tun. Die Probleme der Einwanderung von Politik mehr oder weniger gut gelöst. Und das natürlich, das sieht man an der Hauptstadt ganz deutlich. Aber insgesamt, ich finde, Berlin ist wirklich eine Stadt, in der man sehr gut lebt, da es wirklich nicht, da es entspannt ist. Die kulturelle Landschaft ist einmalig. Und es ist sehr grün, ruhig. Allerdings hat man alles, was eine Großstadt anbieten kann, immer nebenan.
Die Australier, also vorwiegend solche aus Melbourne, lieben und ehren die Stadt Berlin. Und sie sehen insbesondere in der Subkultur und auch in der Nachtclub-Szene viele Gemeinsamkeiten mit Melbourne. Sie selbst waren ja jetzt seit April in Melbourne für die zwei Operninszenierungen, Aida und Hernani. Haben Sie in der kurzen Zeit vielleicht auch Gemeinsamkeiten zwischen Melbourne und Berlin entdeckt?
Da haben Sie völlig recht. Also ich hab das Gefühl gehabt, dass Melbourne ist sehr europäisch. Und was mir auch gut gefallen ist, wissen Sie, es gibt es heißt Berliner Roulette, nicht russisch, sondern Berliner. Das heißt, wenn man dann morgen früh mit geschlossenen Augen irgendwas aus dem Schrank herausfischt und anzieht und rausgeht. Also es geht niemandem an, was du anhast. Und das ist Melbourne Attitude, das mir ganz, ganz gut gefallen hat. In Sydney ist das ein bisschen anders.
Wie ist es in der etablierten Kulturszene, in der Sie ja eher zu Hause sind? Sehen Sie da auch Gemeinsamkeiten mit Berlin?
Da muss ich zugeben, ich habe nicht so viel ich hatte nicht so viel Kontakte in Melbourne. Ich bin angekommen, dann steckte ich voll in Proben, weil ich gleichzeitig zwei Opern geprobt habe und dann gingen die Vorstellungen und ich habe 11 Vorstellungen in 14 Tagen gesungen. Also alles, die Restaurants waren sehr gut. Alles andere konnte ich leider nicht wirklich antasten, anschauen.
Darauf ist ja Melbourne stolz. Die Restaurantszene ist eine große Attraktivität. Im Vergleich zu Sydney, dort spielen die Strände eine viel größere Rolle. Wie ordnen Sie diese Stadt ein? Das ist das erste Mal, dass Sie in Sydney sind?
Das ist mein erstes Mal in Australien überhaupt und Sydney ist für mich wirklich wie ein anderes Land. Natürlich besonders, weil die Strände sind herrlich und das macht wahnsinnig viel aus. Es ist andere Lebensstil, Lebensqualität auch. Allerdings muss ich sagen, dass mit guten Freunden landet man auch hier bei guten Restaurants. Und gestern haben mich meine italienische Kollegen eingeladen in eine Pizzeria und die Pizza war genau wie in Napoli. Also das habe ich in Deutschland noch nicht mal gefunden. Also dass es wirklich so gut wird. Das hat mich schon beeindruckt. Aber die Strände durfte ich erkunden und es ist herrlich. Es ist wirklich herrlich.
Ein toller Strand, eine tolle Pizza. Was kann noch besser sein? Nun, Sie gehen ja wieder zurück nach Deutschland. Was für Projekte warten Sie dort?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage, weil nächste fast 3 Monate werde ich gar nichts haben, weil die Planungen wurden dann abgesagt, wieder umgeplant. Und ich gehe davon aus, dass ich werde wenigstens 2 Monate frei haben. Aber so in Mitte September lege ich los dann mit München. Der Theater, den ich sehr, sehr mag. Ich finde wirklich es sehr einzigartig. Und da wird drei Aufführungen von Touren dort darf ich da singen. Wenn die Pandemie es alles erlaubt, natürlich. Dann geht's nach Hamburg, da singe ich Nabucco-Wiederaufnahme. Aber leider traue ich meine Verträge nicht mehr, weil letztes Jahr oder anderthalb Jahr hat uns allen gezeigt, dass die Verträge eigentlich nichts mehr bedeuten, weil leider auch deutsche Opernhäuser haben die einfach aufgrund von Force Majeure einfach gekündigt. Und ob man damit einverstanden ist, ich bin es nicht, weil auch deutsche Opernhäuser bekommen bis 85% Subventionen von dem deutschen Staat oder Land dann. Und das Risiko, nur auf den Schulden von selbstständigen Sängern zu laden, finde ich persönlich gar nicht fair. Aber das ist dann eine ganz andere Frage. Also mal schauen. Ich freue mich sehr auf die nächste Spielzeit. Da habe ich wahnsinnig tolle Pläne und hoffe sehr, dass die alle dann stattfinden.
Wir kriegen ja, wenn wir in ein etabliertes Opernhaus gehen, vorwiegend Opern zu sehen, die sehr populär sind, die man kennt, die man schon mehrmals gesehen hat. Und seltener sind solche Opern, von denen man fast nie was hört. Oder ich zum Beispiel, ich liebe die Oper Orpheus und Eurydike, die Gluck-Oper. Nur wird sie selten aufgeführt. Gibt es irgendeine Oper, die Sie brennend gerne singen würden, aber nie dazu kommen, weil kein Opernhaus sich die Finger verbrennen möchte? Weil das ja aber auch eine finanzielle Angelegenheit ist, weil man Angst hat, dass keine Zuschauer kommen. Also gibt es eine solche Oper, wenn ja, welche?
Ganz gute Frage. Ich hätte dafür ein paar nennen können. Von Verdi auch gibt es eine wunderschöne Oper, die heißt auf Italienisch, er hat es erstmal auf Französisch geschrieben, Le Vespri Sicilien oder auf Italienisch I Vespri Siciliani. Und die habe ich einmal singen durfte und es ist ein unglaublich tolles Stück. Dann würde ich natürlich auch russische Oper nennen. Die Francesca da Rimini von Rachmaninow ist ein wunderschönes Stück, die er eigentlich für Schaläpin, die Rolle von Malatesta hat er damals für Schaläpin geschrieben. Die waren befreundet, Rachmaninow und Schaläpin. Schaläpin hat es einmal quasi vom Blatt gesungen, hatte leider nicht den Erfolg gehabt, der er sich erhofft hat. Und hat dann die Rolle abgelegt sofort. Deshalb ist die Oper nicht so populär. Ich würde dann auch vielleicht den Mephistopheles von Boito nennen. Das ist auch ein wunderschönes Stück. Die braucht aber wirklich eine riesige Besetzung, ein Riesenchor und Orchester und auch, ja, Handvoll gute Solisten. Was sonst?
Aber auf alle Fälle besten Dank für diese Tipps. Ich werde gleich mal sehen, ob ich irgendwelche Aufnahmen finden kann und werde mir die Opern zu Gemüte führen. Herr Alexander Winogradow, für die Sydney-Premiere von Verdis Attila am Donnerstag nächste Woche kann ich nur toi 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 sagen. Ich wünsche Ihnen daneben eine schöne Zeit in Australien und viel Erfolg, trotz allem für die kommenden, hoffentlich spannenden Projekte in Ihrer Sängerkarriere. Besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, es war mir ein Vergnügen.